Herzlich willkommen, Andreas. Be my guest. Du bist heute bei mir zu Gast zu Hause und trinkst meinen Wein. Prost.
Prost, mein Lieber.
Atmest meine Luft und
deine Hundeluft auch. Meine Hundeluft, mein Hund ist natürlich da.
Ihr da draußen seid natürlich auch recht herzlich willkommen hier in der Casa Paulsen. Und ich heiße auch euch da draußen herzlich willkommen zu diesem Podcast, der sich Rattenkönige schimpft.
Und bei diesem Podcast brechen wir Tabus. Wir versuchen, eure Menschenwürde wiederherzustellen, egal welches dreckige Problem ihr uns schildert. Wir versuchen, euch wieder auf den rechten Pfad zu bringen, diese Probleme zu lösen in einer sarkastisch übertriebenen Weise, die oft dann doch sehr viel Wahres beinhaltet, mehr als uns manchmal bewusst ist.
Immer sehr direkt sind wir.
Ja.
Also kommt rein, tretet ein, macht es euch bequem, zieht die Schuhe aus.
Safe, denn wir sind Fußfetischisten, lass uns so sagen, wir wollen eure kleinen Füßchen sehen. Wie stehst du eigentlich zu Füßen? Ich habe in letzter Zeit sehr viel über Frauenfüße nachgedacht, mehr als mir lieb ist. Weil ich habe keinen Fußfetisch, ich bin aber auch nicht diese Fraktion, die sagt, eklig. Füße sind per se eklig. Ich finde, es gibt auch schon schöne Füße durchaus und die gehören nun mal zu einer Frau und also auch zu einem Mann natürlich, aber ne, in unserem Fall jetzt zu Frauen. Und das sieht auch doof aus mit Stumpen, wenn man die Füße komplett abschlägt, sieht auch doof aus.
Naja.
Also die gehören schon, du hast es probiert, du weißt es. aber ich dachte halt so, also was mich irgendwie, was Frauenfüße komisch aussehen lässt, außer von so krummen Zehen und so, da kann man ja immer nichts dafür, aber das sind ja so reine optische Merkmale. Klar, gerade Füße, gerade Zehen und so, das ist immer irgendwie das, wonach wir streben. Aber ich finde, so unlackierte Nägel bei Frauenfüßen, habe ich gemerkt, habe ich viel drüber nachgedacht, warum ich das komisch finde, weil es hat so was Jugendliches bei Frauen. Und das finde ich natürlich abturnt.
Also das freut mich schon mal, dass du das abhören findest. Das ist schon mal eine Beruhigung.
Herr Staatsanwalt, zu meiner Verteidigung. Weil ich finde,
wir hören hier aus dem Podcast Rattenkönige in Minute 2:30, dass Andreas Links Folgendes gesagt hat. Und dann wird es im Gericht abgespielt. Ja gut, der kann nicht pädophil sein, der war es nicht.
Ich versuche inzwischen, ist mein Gedanke bei diesem Podcast, möglichst nicht zitatfähig zu sprechen. Ich versuche mal irgendwelche Schlenker einzulegen, dass man es möglichst schlecht schneiden kann. Aber ich finde, wenn so Frauennägel unlackiert sind, dann hat das so was Kindliches und das finde ich immer komisch bei Frauen. Mhm. Und auch das natürlich wieder eine komplett subjektiv gefärbte Meinung.
Gefärbt,
aber wie stehst du grundsätzlich zu so Füßen von Frauen?
Ich finde es wieder so ein schönes Beispiel einfach für Rattenkönige und für diese Themenvielfalt in unserem Podcast, weil ich ja eigentlich gerade ansprechen wollte mit zieht eure Schuhe aus, gehe ich gar nicht in die Fetische, sondern da könnten wir uns jetzt eine halbe Stunde drüber unterhalten, ob es angebracht ist, in einem fremden Haushalt die Schuhe auszuziehen, so bei Partys und so weiter.
Wir könnten bei fernöstlichen Kulturen landen.
Könnten wir auch.
Wir könnten nachgucken, wie hat es Genghis Khan damals gemacht.
Nope. Und all diese Sachen werden wir heute tatsächlich besprechen. Das ist noch vor der ersten Frage, werden wir das machen. Also Fußfetisch willst du einfach, oder mit Lackieren. Nee, ich bin da wirklich nicht so, mir sind Füße ziemlich egal. Es sei denn, sie sind eben extrem auf irgendeine Art und Weise. Also wenn sie jetzt extrem ungepflegt wären, also wenn da jetzt so richtig schon, keine Ahnung, sich die Zehennägel so nach oben rollen und irgendwie gelb werden, dann würde ich das abstoßend finden. Merke aber auch bei mir, dass ich langsam abstoßend, ich bin einfach wirklich mittlerweile ein abstoßender Mensch geworden. Ich habe ein Alter durchschritten, dass ich abstoßend werde. Was man früher so, wo man immer so dachte, ach nee, wie schön, dass ich noch so jungfräulich aussehe einfach. Komplett, ich habe wirklich Babypopo, Babyhaut, überall, ist super schön.
Ja.
Und dann so bei den Zehen sehe ich zum ersten Mal bei meinen eigenen Zehen, dass sie so leicht gelb werden. Ja, und das habe ich früher so bei meinem Vater immer so eklig gefunden.
Ich bin der
Gilb. Bei allen Männern, das ist ja bei allen Eltern, allen Männern. Und es fängt bei mir schon an. Ich sag dir, es ist noch nicht doll ausgeprägt, aber es fängt an. Und das ist genau das, was ich so abstoßend finde. Das fängt bei mir an. Deswegen bin ich vorsichtig, was das angeht, andere zu beurteilen nach ihren Füßen.
Es kommt ein Stück weit aber auch vom Rauchen, weil du ja jedes Mal drauf ascht auf deine Zehen. Du stehst ja meist so, dass wenn du normaler straight ascht, genau auf deine Füße. Und daher kommt diese Färbung, glaube ich.
Das ist mein Aschenbecher. Portabler, wenn ich keinen dabei habe, dann mache ich das meist auf meinen großen Onkel.
Also du meinst in dem Fall wirklich deinen Verwandten, der sehr groß gewachsen ist.
Aber ich wollte ganz kurz ergänzen, weil du hast eigentlich einen Spaß gemacht mit einem Stumpen und so weiter, ne? und ich will das auch gar nicht einordnen jetzt hier wieder von wegen, ja, es gibt auch Leute, die haben Stumpen oder so. Aber ich glaube, dass...
Und die hören uns auch.
Die hören uns
wie
auch.
Wir wissen.
Viele, viele Leute mit Stumpen hören uns.
Wir haben euch live gesehen. Wir fanden es toll. Wir hatten irgendwie 150 Gäste, davon hatten nur 20 Füße.
Ich weiß noch gar nicht so genau, was ich da aussagen will, aber ich glaube, dass so ein Stumpen, wenn er schön gepflegt ist oder keine Ahnung, gut ins Licht präsentiert, es geht immer nur um das, es geht um Marketing letztendlich. Es geht um Marketing und wenn du so einen Stumpen schön aussehen lässt mit ein bisschen Gleitgel oder so, dann kann es sicherlich auch ästhetisch und schön aussehen und genau das, glaube ich, ist bei Füßen auch das, der Fall. Ich habe keinen Fußfetisch überhaupt nicht. Aber wenn man sich mal so Fußfetisch irgendwie Pornos oder Seiten anschaut oder sowas, dann sind ja die Füße schon in ein ganz tolles Licht gerückt und das halt auch da so mit Öl oder keine Ahnung, schönen Farben und so. Und dann kann ich schon verstehen, okay, das sieht schon ästhetisch aus. Das sieht schon nach einem Fuß aus, der mich eigentlich gar nicht interessiert, den ich total unsexy finde. Aber in dem Licht sieht das schon okay aus.
Mir hat mal eine Dame, mit der ich was hatte, vor vielen, vielen Jahren gesagt, dass ich schöne Füße habe. Und das ist natürlich was, womit man...
Du hattest als, schöne Füße.
Hatte ich damals, hat sie da... Und da konnte ich mich natürlich überhaupt nicht mit umgehen, weil ja, es ist nominell ein Kompliment, aber was bedeutet das denn für einen? Das hatte so ein bisschen dieses, ich werde mir meine eigenen Füße bewusst.
Mhm. Hast du zum ersten Mal wahrscheinlich hingeguckt erstmal.
Ja, ich habe Füße, also bin ich quasi frei nach Descartes. Okay, glaube ich. Also,
ich denke, also bin ich, wollte
ja,
ich sagen.
Ich denke, also bin ich Sapere Aude, ja. Ich ist Descartes, glaube ich. Naja, egal.
Louis XIV.
Und dann
L'état c'est moi.
Die Würfel sind gefallen, Winnie Widi Vici. Und dann hat meine ehemalige Partnerin hat gesagt, ich hätte Hobbitfüße. Und das wiederum war für mich schwierig, A, weil ich Herr der Ringe nie gesehen habe. Oder der Hobbit.
Kenne ich die ehemalige Partnerin?
Ja.
Weil ich mir irgendwie vorstellen kann, wer das gesagt haben könnte.
Wir waren Tapas essen.
Ja, echt? Ach, ja. Die hat das gesagt? Ja, ach, das ist ja krass. Okay.
Ja.
Nee, ich habe eine andere verdächtigt.
Nee, und dann dachte ich so, okay, erstmal ziemlich nerdy Kommentar und dann denke ich halt an diese Gollum-Füße und die finde ich halt schon schwierig, so schön.
Nee, aber Gollum ist ja kein Hobbit.
Nee, ist er nicht, ne? Wer ist denn dann? Frodo? Hat der so eklatant komische Füße?
Ich weiß nicht, wie ein Frodo-Fuß. Ich wollte dir einfach nur sagen, dass du aussiehst wie so ein kleiner, so ein wulstiger Typ.
Also ja, deswegen, wenn ihr mich das nächste Mal seht, ordnet das mal ein, weil momentan steht es 1:1 quasi. Und ihr müsst einmal sagen, ich rasiere mir jetzt immer die Füße, weil ich denke, ich will bloß nicht als Hobbit angesprochen werden. Das ist vielleicht mal eine Frage, die ich stellen kann. Rasiert man sich die Füße als Mann?
Ja, das wollte ich, dass du das fragst. Und meine Antwort ist, jetzt sagt mir erst, ich sage ja. Nein, macht man nicht. Also, ganz ehrlich, jeder kann doch mal, was er will, wenn sich Männer... So, aber ich sag mal, wenn du so, rasiert man sich so als Gesetz? Nee, du musst als Gesetz musst du dir natürlich nicht die Füße rasieren und ich mach's auch nicht. Ich bin ein sehr haariger Typ. Außerhalb von Penis und Brust und Kopf bin ich ein sehr haariger Typ. Ich habe wirklich wahnsinnig viele, du siehst es wieder, am Unterarm wahnsinnige Armbehaarung.
Ja.
Wirklich extreme Hobbit, nee, nicht Hobbit,
aber ja, so. Da sind natürlich aber viele Haare von deinem Hund, vom Streicheln, die einfach verwachsen sind. Das also man weiß nicht mehr, was deine eigenen
so
Haare sind.
Haare, die sich so reinwachsen.
Ja.
Also Chewbacca-ähnliche Haare habe ich an Armen und auch an Beinen und an Füßen durchaus auch. Ich habe an den Zehen auch wirklich so Haare, die auch sich so nach oben schlängeln und relativ lang auch so ein paar Mal um die Zehen auch. Ich stolper auch häufiger über meine eigenen Fußnagelhaare, aber die habe ich früher vielleicht mal so in der Pubertät, habe ich die mir abrasiert, weil ich dachte, das ist uncool. Aber mittlerweile ist es mir doch auch so egal.
Rasierst du dir die Brust?
Nee, ich habe auch, ich hab ja keine Brusthaare. Da sind halt drei Haare, warum sollte ich die mir abrasieren?
Fucking was, das ist unrasiert gerade?
Unrasiert, komplett unrasiert gerade. Du siehst die drei Haare, die da wachsen?
Ja.
So, die wachsen da. Aber ich habe so rund, rings, kreisrund um meine Brustwarzen, auch wirklich extrem unsexy, kreisrund um die Brustwarzen habe ich Haare. So, und die schneide ich mir manchmal ab, weil ich das selbst auch so
eklig finde. Das ist weird, wenn so drei nur spießen,
ja, das sind auch richtig viele. So, krass. Und die machen wie so ein, wie heißt das, wie so ein Zeus,
Krone?
Ein Sieger, wie ein Lorbeerkranz. Wie ein Lorbeerkranz rund um meine Titten habe ich Haare. Und die mache ich mir gerne mal weg, weil ich das auch so noch nicht irgendwo gesehen habe. Ich bin, glaube ich, ein Unmensch, was das angeht. Ich habe das noch nie bei jemandem gesehen, dass der so eklige, kreisrunde Haare um die Brustwarzen hat. Mhm. Dann kann man auch nicht sagen, ja, irgendwie Füße am Haare an Füßen. Das hat jeder. Aber wirklich diese kreisrunden Haare um die Brust habe ich so noch nicht bei Mann und Frau gesehen. Deswegen glaube ich, dass ich ein Freak bin und mache die lieber mal weg.
Du hast ja auch so herzförmige Nippel, habe ich gesehen. Hast du dir wie Michaela Schäfer machen lassen irgendwann, ne?
Ja, ich habe tatsächlich auch so hängende, so eine Gynäkomastie, kann man fast sagen.
Ui, was ist das? Das ist schon
pathologisch, Gynäkomastie. Es sind so Hänge, Titten, die... Oh. Nee, ich weiß es. Man kann es gar nicht sagen, dass ich das wirklich pathologisch habe, aber das ist so eine Sache, ich habe dann auch wieder in der Pubertät, oder so sagen wir mal, mit Anfang 20 will man ja auch besonders geil aussehen. So, da habe ich dann auch so checken lassen, ey, ist es normal, weil durch so T-Shirts sieht man bei mir immer auch so ein bisschen die Brust. Warzen und Haare daraus kommen. Ja. Und ne, sieht man so. Und da habe ich auch gedacht, habe ich dann auch einen Arzt gefragt, meinen Vater, was es sein könnte. Er meinte, ach, das ist doch nicht schlimm. Und so, ja, es könnte eine Gynäkomastie sein. Und Gynäkomastie ist so bei Männern, wenn sich da so Gewebe bildet wie bei einer Frau, als würde ich jetzt Brüste bekommen, dass sich da so, das kann entweder so fettbedingt sein, wenn man halt Übergewicht hat, oder auch irgendwie so andere Gewebe, die sich da bilden, oder Krebs, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich das. Also nicht Krebs, aber ich habe.
Oh Gott!
Ich habe da irgendwie sowas.
Aber wenn hättest du, würdest du es genau so erzählen im Podcast, dass du Krebs hast.
Es sieht unästhetisch aus bei mir.
Und der Titel würde das nicht mal reflektieren, dass du sagst, du hast Krebs. Ich würde es nicht im Titel erwähnen.
Nur so Schuhe an oder aus wäre der Titel. Ja, das finde ich ein bisschen abstoßend bei mir. Was findest du eigentlich richtig abstoßend bei dir?
Ja, also Brusthaare habe ich natürlich nicht uneigennützig gefragt, weil bei mir, ich habe so einzelne Pflaumensachen. Und auch da ehemalige Partnerinnen, die gesagt haben, rasier dich mal nicht, das sieht doof aus, das sieht so jugendhaft aus und bubenhaft, das verstehe ich auch, dass es so unmännlich aussieht. Aber es wächst halt auch nicht so, dass man sagt, so wie so ein richtiger Kerl, wo man so sagt, okay, der hat so richtig Brusthaare und that's a thing, so irgendwie wie bei Hopper aus Stranger Things oder so. Das ist der einzige Charakter, der mir einfällt, weil ich keinen Vater hatte.
Ich denke an die Berghain-Buben, also an die Berghain-Männer.
Ja, wo du halt sagst, okay, es ist halt so ein weirdes Zwischending.
Berghain-Bären heißen die.
Berghain-Bären. Ich habe halt heute, liebe Grüße an den Kollegen Varion,
der hat bestimmt auch keine Brusthaare, oder?
Genau, der 30 geworden ist und Gratulation, der weirderweise so gesagt hat, sinngemäß hat kein Bartwuchs und mit Ü30 wird das auch nichts mehr mit dem Bartwuchs. Und da dachte ich auch so, das war auch lange Zeit so ein Problem von mir, dass ich nicht so richtig Bartwuchs hatte. Das hat sich irgendwann dann hormonell wahrscheinlich ergeben. Ist ja manchmal so, wenn man auf dem Kopf dann Haare verliert und trotzdem, ne, dann wird der Bart aber gefühlt immer mehr. Also das ist okay, das war auch so ein Problem, aber so Brust bin ich halt so, ich selber finde ich es eher ästhetischer zu sagen, ich rasiere es ab, aber dann hast du natürlich, ne, dann hast du irgendwann Stoppeln, dann ist es so unrund, also unrund im Sinne von es kratzt und so weiter, aber wenn es wächst, sieht es halt auch genauso wie bei dir, dann sprießen so einzelne Sachen, dann sieht es richtig lange richtig doof aus und irgendwie so ein Zwischending.
Toupet vielleicht, so Brusthaar-Toupet, wäre das eine Option?
Oh Gott, gibt's sowas? Ja, bestimmt gibt's sowas, ne? Aber ich bin auch froh, also was ich bei Männern immer so sehr schwierig finde, sind so Rückenhaare, ne? Mhm. Es gibt ja auch so ein bisschen, sage ich mal, Kulturen, in denen so Sonnenwachstum offensichtlich stärker genotypisch vererbt wird.
In dem Fall, glaube ich, ist es jetzt nicht kulturell bedingt, aber ich weiß, was du meinst, also ortstechnisch kulturell, aber es hat jetzt nichts mit der Kultur zu tun, dass da jetzt Haare wachsen.
Genau, nee, weil das man nicht, aber jeden wahrscheinlich.
Tag singt oder so, wachsen jetzt keine Haare am Rücken.
Ich weiß nicht, wie die jeden Tag singen. Aber ja, so ein Genotyp-Ding ist es vielleicht dann doch irgendwie, keine Ahnung. Das finde ich halt schlimm bei Männern, wenn der Rücken so behaart, das finde ich ist auch null ästhetisch. Wenn ich das hätte und irgendwann wird das ja kommen, ich merke das, ich habe so ein Haar auf der Schulter, das sprießt immer, das rasiere ich immer ab. Aber wenn das wäre, das würde ich mir wegmachen lassen.
Ja, da finde ich, gibt es aber wieder einen Unterschied, wenn du jetzt wirklich sprichst von anderen Ethnicities. Irgendwie so, das kann ja schon cool aussehen, wenn dann irgendwie so ein Türke komplett behaart vorne und hinten und so.
Nee.
Das kann ja schon irgendwie so sehr bärig aussehen.
Ja.
Ne? Aber wenn dann irgendwie so der Harald, so wie du, irgendwie jahrelang gar keine Haare hatte hinten und dann fangen die an zu wachsen irgendwann mit 40, so wie du jetzt gerade erzählst, dann kann es schon auch echt uncool aussehen, dann würde ich das vielleicht auch, ich würde mittlerweile auch gar nichts mehr wegmachen, ich bin nicht mehr, Ist doch vorbei, oder? Ist doch vorbei. Wir hatten noch unsere Phase, Anfang 20 hast du die Phase, da wirst du mega geil aussehen, dann wirst du mega cool rüberkommen. Und das ebbt so langsam ab. Ist nicht so, dass ich es nicht mehr irgendwie auch cool rüberkommen mag. Und man versucht ja schon auch irgendwie, wenn du auf Social Media zum Beispiel Foto postest,
ja,
ist es jetzt nicht immer der hässlichste Schinken von dir. So versuchst du ja schon auch irgendwie, dich mal ins rechte Licht zu rücken. Ich habe das auch gemerkt, jetzt, als ich mir eine Haare im Urlaub, im Elternzeiturlaub, ganz kurz gemacht habe und so, habe ich auch tagelang versucht, irgendwie so ein Foto zu schießen, mit dem ich zufrieden bin, wo ich sagen kann, okay, damit, das kann ich jetzt posten. Also man ist schon auch noch eitel, das gebe ich gerne zu und man achtet schon so noch ein bisschen aufs Äußere. Aber so dieses Krampfer oder dieses Dringende, ich muss jetzt unbedingt richtig cool aussehen und richtig alles richtig machen und die Haare, da darf jetzt keine Nasenhaare rausstehen, schneid mir auch ab und zu die Nasenhaare ab, ja.
Ja.
Aber das ist vorbei, dass man da jetzt so krampfhaft drin da
ja,
hinterher ist. Und das hoffe ich, dass es auch gesellschaftlich irgendwann so, dass jeder so, ja gut, ich habe halt Haare hier, ich habe halt Haare da. Es gibt immer einen Fetisch. Man findet immer seine ja, Leute, die einen geil finden. Ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen diese ganze neue moderne Bewegung, dass du sagst, ja, als Frau, ich kann mir auch die Achselhaare wachsen lassen oder die Beinhaare wachsen lassen, weil du kannst einfach machen, weil es nicht mehr so diesen, weil der Mainstream an sich vielleicht nicht mehr so viel Macht hat, ist gerade so eine Theorie, die ich gerade in diesem Moment spinne, sondern man sagt, okay, es verteilt sich eh alles auf seine Zielgruppen. Es gibt nicht nur den einen Frank Elstner, den alle kennen, sondern es gibt 100.000 Leute auf YouTube in Deutschland, die über 100.000 Abonnenten haben und die haben alle so ihre eigene Zielgruppe. Jeder findet so das, was er geil findet. Du kannst irgendwie einen speziellen, nischigen Humor haben. Du wirst irgendwie so deine Zielgruppe finden. Früher hat immer ein Fernsehmensch entschieden, der wird erfolgreich, der ist unerfolgreich. Jetzt wird es ein großes Spektrum. Und ich glaube, das kann man übertragen auf so viele Sachen, auf eben auch so Fetische und auch irgendwie so Modestile. Es gibt auch nicht mehr so den Modestil. Es gibt, die haben irgendwie einen ganz fancy Modestil, die anderen auch. Und alle kommen irgendwie an und finden ihre Abnehmer.
Ja, aber sind das wirklich die Leute, die man haben will? Findet man immer jemanden, der einen attraktiv findet? Ja, aber sind das die, die man haben will?
Okay, spannend, ja.
Ich denke bei mir immer noch, weil du sagst, ja, man hat sich so ein bisschen damit arrangiert. Also es gibt bei mir schon noch so Dinge. Ich denke immer noch mal, ja, würde ich mal so eine Haartransplantation machen, weil ich das irgendwie für mich doch immer denke, boah, ich sehe halt nicht so gut aus wie du mit super, super kurzen Haaren. Und denke so, boah, das fände ich schon irgendwie interessant. Dann kenne ich Leute, die es gemacht haben und denke so, holy shit, das ist halt nicht einfach so ein Eingriff, den man mal so eben macht, der kosmetisch ist, sondern der pain in the ass ist.
Und teuer ist.
Ich denke aber auch immer noch mal, ja, ich bin immer nur so ein Galileo-Beitrag über einen sehr fitten 65-Jährigen, der irgendwie noch ein Sixpack hat, davon entfernt zu sagen, scheiß drauf, ich krieg das doch auch hin, 15 Minuten Sport jeden Tag. Mm. Also diesen Punkt gibt's schon. Und ich fände es auch mal spannend, zum Beispiel eine Freundin zu haben, die so sehr fitnessorientiert ist. Das merke ich gerade bei mir, dass ich das so spannend finde, meine Freundin zu haben, die sehr fitness-driven ist.
Ja.
Gar nicht, weil ich irgendwie sage, ich stehe auf so diese gestählten Körper oder so, sondern das Mindset dahinter finde ich irgendwie attraktiv, ja, diese Disziplin, wirklich zu sagen, scheiß drauf, ich arbeite irgendwie in dem und dem Zeitrahmen, ich schaff's, 3-4 Mal die Woche um 6 Uhr aufzustehen und ins Gym zu gehen oder trotz dem ganzen Stress das noch irgendwie in mein Alltag zu integrieren. Und das finde ich fast sexier gerade, ist wirklich nur so super temporär, als ob sie ein Sixpack hat oder so. Das finde ich eher im Gegenteil gar nicht so attraktiv, wenn Frauen so einen Körper haben. Jeder, wie er will, aber nur subjektiv. Aber dieses Mindset dahinter finde ich cool. Und das, um das abzuschließen, das denke ich, oh, okay, ey, ich müsste das noch einmal schaffen, auch mit 40, Mitte 40, vielleicht noch mal richtig fit zu sein, um zu wissen, was das mit einem macht, auch vom Mindset her.
Zwei Sachen, genau. Einmal diese Mindset-Sache verstehe ich total, dass du das attraktiv findest. Das ist ja so bei unserem guten Freund und Kollegen Gino Singh, ne?
Der
Sportwissenschaftler und auch Sportinfluencer, würde ich jetzt mal sagen. Bei dem sehen wir ja immer,
Lebemann
was
auch.
Er so durchzieht. Ne? Er nimmt sich irgendeine Sache vor, dann macht er irgendwie 100 Kilometer Lauf oder so. Dann macht er einen 100 Kilometer Lauf als 95 Mann. Und so was nicht so viele Leute mit dem Körpergewicht überhaupt hinkriegen. Und er zieht es durch und er sagt, das sind so dieses Sportler-Mindset, das ist schon sehr beeindruckend. Übrigens, Gino ist auch so ein Ding, ein kleiner Nebensatz noch. Ich verstehe nicht, wieso der noch nicht vom Fernsehen irgendwie als der Fitness-Guru in Deutschland angesehen wird.
Das ist für mich
einfach der charismatischste und geilste Typ, der irgendwas mit Sport zu tun hat in Deutschland.
Er ist die einzige Fitnessgröße, die sympathisch ist.
Ja, ist wirklich so. Also, alle FernsehproduzentInnen, die gerade zuhören, schnappt euch Gino Singh an der Stelle. Also, das ist das. Und was ich jetzt aber auch noch sagen will, und das wird dich vielleicht ein bisschen traurig stimmen, aber ich glaube, that's not gonna happen. Ich glaube nicht, dass eine, ich glaube, die Zielgruppe ist sehr gering, wo du sagst, das ist eine Frau, die ist top trainiert, die steht auf Sport und die steht aber trotzdem auch auf Andreas Lynch.
Ja, aber es das gibt so...
Gibt es, aber die ist sehr, sehr gering. Diese Schnittmenge ist sehr gering.
Frauen, das ist auch sehr, sehr explizit, gerade nur diesen einen Menschen finden sie attraktiv, ja.
Nein, aber du weißt ja, was ich meine. Wenn du dieses Mindset hast, dann liebst du es eben auch, dich mit anderen auszutauschen, die dieses Mindset haben. Ja. Und dann stehst du dir auch, das ist ja auch wirklich nicht nur Mindset, ja, das ist ja eine Lebenseinstellung, zu sagen, ich achte auf Ernährung, ich finde es kacke, irgendwie morgens nicht rauszugehen und zu joggen. Und dann find mal eine Frau, die sagt, ich liebe all das, aber mein Freund, der kann ruhig auch alles anders sehen als ich und ich bin da überhaupt gar nicht dogmatisch in der Richtung, sondern das ist alles laissez-faire. Der kann ruhig auch irgendwie einen Schwabbelbauch haben.
Nicht, dass du jetzt nicht einfach rauchst. Doch, habe ich natürlich,
aber,
klar.
Ja, aber das ist ja zumindest selten.
Es gibt nur diese eine Art von Frau und die würde ich dann eher suchen, die halt sagt, yo, ich bin happy mit meinem Körper, ich will gar nicht dieses Konkurrenzding, ich will gar nicht einen super attraktiven Freund haben, der mit mir vielleicht sogar konkurriert und wo ich denke, shit, der ist ja selber mega hot, sondern ich mag das, dass ich dieser Part in der Beziehung bin. Mhm. Und es gibt so Frauen, die dann sagen, oh, ich will nicht, dass der Typ das auch noch hat, weil was ist denn meine Identität und meine Personality, wenn er auch schon so ein Fitness-Dude ist? Mhm. Du hast recht, die meisten sagen, ey, ich suche auch einen Gym-Buddy und ich will das auch und will auch diesen Teil von meinem Leben teilen, weil es ja auch umgedreht was bedeutet, dass man dann immer getrennt so viele Stunden verbringt. Aber es gibt ja, auch diese Frauen, die sagen, ey, nee, das ist mein Ding, Fitness. Ich will gar nicht so einen Typen haben, der das auch macht, vielleicht sogar noch krasser ist. Oder irgendwie noch mehr Disziplin hat und bin froh, wenn dieses Thema dann nicht noch so viel Raum einnimmt im Rahmen der Beziehung. Aber du hast recht, es ist eine dann sehr, sehr kleine.
Dann find die mal. Ich glaube, dass Fitness in dem Bereich, also es ist ein ganz spezieller Bereich. Ich glaube, das kannst du bei ganz vielen anderen Sachen viel leichter finden, wenn du sagst, zum Beispiel eine super nerdy Frau.
Ja.
So, die sagt, ja, ich will einen Partner, aber das muss nicht auch unbedingt ein Nerd sein. Das ist mir relativ, wobei Nerd ist auch so eine Schnittmenge, auch schwierig, aber ich glaube, du findest schon so ein paar Sachen, Beruf irgendwie, ich bin eine krasse Moderatorin, irgendwie bei Sat.1, aber mein Freund muss jetzt auch nicht unbedingt in den Medien und super irgendwie fancy aussehen und irgendwie auf die Partys mitgehen, so, das findest du, glaube ich, ganz häufig, da findest du eine große Schnittmenge, aber dass du sagst, wirklich, beim Sport ist, also gerade so Sport, wenn du ein Sixpack hast, dann hast du eine Einstellung zum Leben. Eine andere Einstellung zum Leben als die meisten. Weil ein Sixpack musst du wirklich hart dran arbeiten. Es sei denn, du bist 16 oder Anfang 20. Aber wenn du mit 30 noch ein Sixpack hast, dann hast du eine Einstellung zum Leben und dann, glaube ich, hast du zumindest Probleme damit, wenn andere eine ganz andere Einstellung haben. Gibt es aber natürlich auch. Und wenn es da draußen irgendwelche Fitness-Ladies gibt, die sagen, ey, ich suche jemanden, der ist gar nicht so fit, der sieht so ein bisschen, der hat langsam so auch Haare am Rücken und der rasiert sich ab und zu die Brust, aber auch nicht immer und der hat so ein bisschen Hobbitfüße. Dann schreibt uns gerne mal an fragen@rattenkönige.de.
Apropos, wollen wir eigentlich auch nochmal jetzt ganz weird für unseren Podcast nochmal eine Frage reinnehmen mit? Ja. Also ist ja ganz nett, aber.
Ja, aber haben wir schon besprochen, ob man auf Partys die Schuhe auszieht oder?
Ach, hör auf.
Dann machen wir das ganz zum Schluss.
Ja. Denn ich habe folgende Frage für uns, die besser getimed nicht sein könnte. Hochzeits-DJs aus der Hölle. Lieber Lars, lieber Andreas. Ich bin männlich, 36 Jahre alt und höre der ersten Stunde, was krass ist, 2016. Und ich entschuldige mich jetzt schon für die Sachen, die ich 2017 gesagt habe. Mich umtreibt ein Erlebnis, Ereignis, welches mich nicht loslässt und ich es gerne mit euch teilen möchte. Da ich sehr auch die woke Meinung von Lars und die ultrakonservative von Andreas gespannt bin. Vor einigen Wochen hat meine Schwester geheiratet. Eine freie Trauung, alles andere war sehr klassisch. Runde Tafeln mit weißen Tischdecken, Schleiertanz, Hochzeitstanz, Brautstrauß werfen, soweit so gut. Was mich ultra genervt hat, war der DJ. Die Musik, die gespielt wurde, war sehr schlagerlastig. Überhaupt nicht meins, aber darum soll es nicht gehen. Es geht um die Sorge und Interpreten, die gespielt werden. Um die Songs und Interpreten, die gespielt werden. Sorry. Ein kleiner Überblick. Zwei Songs von Michael Wendler, bekanntlich Schwurbler. zwei Songs von Nena, ähnliche Richtung. Der Song Warum hast du nicht Nein gesagt von Roland Kaiser und Maite Kelly, finde ich schwierig in Zeiten von MeToo. Der Song Asamoah von Icke Hüftgold, ein hochgradig rassistischer Song und das Highlight war, als der DJ nach Schrei nach Liebe von den Ärzten ernsthaft Böse Onkels gespielt hat. Die ganze Situation überforderte mich. Hat ein DJ nicht auch eine gewisse Verantwortung? Er kann ja Schlager spielen, aber das geht doch auch ohne Schwurbler und Verfassungsfeinde. Und außer mir und einigen anderen schien es überhaupt niemand zu interessieren, was da genau gespielt wurde. Hauptsache saufen und feiern. Ich hatte selten so ein Fish-out-of-water-Gefühl. Kennt ihr Ähnliches? Eure Meinung würde mich doch sehr interessieren.
Schöne Frage, weil die auch wieder, oder? Ganz viele einzelne Themen eigentlich, ja, aufmacht. Wo soll man da wohl anfangen? Also erstmal möchte ich mutmaßen, dass dieser DJ das nicht zufällig so gespielt hat. Das ist ein Schwurbler.
Meinst du?
Ja, ich bin mir da sicher. Da bin ich mir ganz sicher. Der hat gezielt diese Songs ausgewählt. Eine Hochzeit geht jetzt nicht zwei Tage. Eine Hochzeit geht ein paar Stunden. Der hat sich vorher überlegt, welche Songs werden da gespielt. Klar, wenn es jetzt so ein DJ ist, der sich immer alles... bei dem man sich was wünschen kann, so, dann kann es natürlich sein, dass die Hochzeitsgesellschaft schwurblermäßig unterwegs ist. Aber das ist, wenn du dir dann in der den wenigen Songs, die du letztendlich hast, in Anführungszeichen, aussuchst, du nimmst Xavier, du nimmst hier was Schlimmes, irgendwie Nena, du nimmst da irgendwie was, was auch heutzutage irgendwie nicht mehr gibt, dann ist es deine Meinung, dann willst du das konservativ ausdrücken. Und ich finde, das zeigt sich am meisten dadurch, dass er erst Schrei nach Liebe spielt. Und dann Onkels, das machst du doch nicht aus Zufall. Du weißt, was Schrei nach Liebe bedeutet, als DJ, der sich mit Musik auseinandersetzt. Und du weißt dann auch, was das für einen Eindruck macht, wenn du danach die Onkels spielst. Jetzt nichts gegen die Onkels. Es gibt viele Onkel-Fans da draußen, die jetzt, weiß nicht, ob es doch so viele Onkels-Fans, aber bei mir, damals war es ein Riesending im Dorf. Onkels, ja. Riesen-Fangemeinde auf jeden Fall und Riesenstreit, wenn man was dagegen hatte und so weiter. Und die meisten, die ich kennengelernt habe, haben immer nur gesagt, nee, die sind nicht rechts und so, die haben sich dagegen. Ja, das kann alles sein. Aber natürlich hat es einen gewissen
Geschmäckle.
Ja, ein gewisses Geschmäckle, ein bisschen Ton. Wenn du es anspielst, dann weißt du schon, warum du es anspielst. Und erst recht, wenn du es nach Schrei nach Liebe ausspielst.
Aber
das ist ein Schwurbler-DJ.
DJ Schwurbli. Also, okay, nochmal zum Überblick. Zwei Songs von Michael Wendler, zwei Songs von Nena. Der Song Warum hast du nicht Nein gesagt von Roland Kaiser und Maite Kelly. Der Song Asamoah von Hüftgold kenne ich nicht, muss ich ehrlich sagen. Warum hast du nicht Nein gesagt, kenne ich auch nicht. Aber würde jetzt einfach mal anhand der Besetzung Roland Kaiser und Maite Kelly denken, dass es um so ein beliebtes Schlagermotiv geht, nämlich so ein bisschen minderjährige,
also 17 Sex Jahr ohne Haar, Content.
16, genau. Jahr, 17 Jahr. Ich sag das natürlich, wir beide waren ja vor kurzem auf einer Hochzeit zusammen, ohne da jetzt nähere Details nochmal zu geben. Aber da lief auch der Song 17 Jahr blondes Haar. Und man hat so ein bisschen gemerkt, dass die Leute, die jetzt tanzen, sind hauptsächlich entweder jenseits der 60.
Ach so.
Jenseits der 60 oder unter 10 und tanzen auch miteinander. Ja. Und befeuern diesen Stereotyp. Mhm. Während alle anderen, die so um die 30 waren, wie vielleicht so untere Generation, ist eher so dachten, wait a minute, den Song haben wir irgendwie auf dem Schirm als, na, findet man den uneingeschränkt gut, eher und nein.
Das hat man die Tanzfläche verlassen.
Genau.
Weiß ich, und wir haben die Tanzfläche verlassen.
Genau, weil es auch, ja wirklich, also so ein eindeutiger Song ist vom Text her, wo man sagt, wait a minute, das ist halt minderjährig einfach de facto. Ja. Michael Jackson.
Und weil es einfach ein Scheiß-Song ist. Also warum soll man, ja, bei einer Hochzeit so ein Schlagerscheiß,
ja gut. Ja. Michael Jackson, finde ich, ist auch immer so ein Künstler, der in so einem, genannt wird, der auch logischerweise nicht unumstritten ist.
Ja, das ist die nächste große Diskussion.
Lass große uns das Diskussion, abkapseln. Lass uns das abkapseln. Bei Wendler, der hat ja im Prinzip nur einen Song, den man so richtig kennt. Sie liebt den DJ. Ich kenne ihn nicht mehr aus seinem Portfolio. Okay. Da würde ich ihm noch Benefit of the Doubt geben, dass das so ein Song ist, den hätte er vielleicht auch, ohne aware zu sein, ohne sich dem bewusst zu sein, irgendwie zu spielen. Bei Nena muss man auch fairerweise sagen, so einfach ist es auch nicht.
Ja,
ohne jetzt nochmal alles nachrecherchiert zu haben.
Das Kulturgut auch, ne?
Genau, und sie hat so ein bisschen, ne, auf einigen Auftritten sich ein bisschen, sag ich mal, vorsichtig formuliert, kontrovers geäußert. Das war jetzt aber, also sie hat sich aber auch danach dafür entschuldigt. Ja. Sollte man ein bisschen differenziert betrachten, aber müsste man dafür 99 Luftballons für immer absägen, wo du sagst, deutsches Kulturgut? Wahrscheinlich nicht. Also so ein bisschen Strafe, Täter aufwiegen irgendwie mit. Also das frage ich mich, um es mal auf die super pointiert auf die Spitze zu bringen. Wie viele Vergehen darf so ein Michael Jackson für ein Thriller-Album, was vielleicht das Beste aller Zeiten war. Ihr wisst, wie ich es meine, natürlich, logischerweise so, aber so ein bisschen aufwiegen muss man irgendwie schon dürfen. R. Kelly zum Beispiel ist so, wo die Straftaten, die er begangen hat, alles in den Schatten stellen, was er auch jemals als Künstler erreicht hat. Also sorry, den einen Michael Jackson Song, den er da geschrieben hat, der auch schon so ein bisschen pädophil anhauchend war, ich komme jetzt gerade nicht auf den Titel, You Are Not Alone, glaube ich, seine Single-Sachen und so, da würde ich heute aus vollster Inbrunst sagen, du kannst nicht mehr R. Kelly spielen. Sonst bist ja, du.
Aber ich glaube, das liegt daran, dass du hast die R. Kelly-Doku gesehen, aber nicht die Michael Jackson-Doku, kann das sein?
Doch, die habe ich auch gesehen. Okay. Und ich finde, da ist der Fall zumindest vom Rechtlichen her anders gelagert als bei R. Kelly, der de facto im Knast sitzt, as we're speaking. Mhm. Aber was du ursprünglich gesagt hast, wie self-aware ist so ein Hochzeits-DJ? Lass uns ganz kurz den Berufsstand einordnen. Weil das dachte ich jetzt am Wochenende auch wieder. Ja, ja. Weil auch Leute gesagt haben, oh, der DJ von der Hochzeit, der ist ja richtig scheiße. Dann dachte ich so, yo, okay, was zeichnet ein Hochzeits-DJ aus? Das kann kein Vollblutmusiker sein, der das DJing liebt, sonst würde er nicht auf Hochzeiten anheuern. Der hat ein Zielpublikum, was irgendwo zwischen 6 und 92 liegt, die er irgendwie mit einer Playlist befriedigen
muss. Du findest keinen Club, in dem das der Fall ist.
Du kannst nicht sagen, ich spiele das und das Set. Und du kannst nicht der Schwiegermutter vom Bräutigam sagen, yo, ihr könnt die Playlist auch auf Soundcloud finden danach. Also du musst irgendwie für dich ein bisschen mit dem DJ-Sein abschließen, bevor du auf einer Hochzeit anheuern kannst. Das ganz kurz als grobes Framing, was ich jetzt am Wochenende wieder dachte.
Und nochmal grob muss man dazu sagen, das sind erstens ist kein Berufsstand, das sind halt oft keine Ahnung, die Friseure aus dem Dorf oder so, die dann nochmal als DJ Harry auflegen.
Verdi streikt nicht für euch.
Nee, das ist kein Berufsstand. So, und das sind auch keine also es gibt DJs und es gibt DJs. Es gibt halt DJs, die es beruflich machen und dann irgendwie so in keine Ahnung, in Berghain auflegen. Jetzt kommt wieder mit Berghain.
Oder auf Tomorrowland.
Wie Larissa Ries. Ja. Also. Und es gibt halt die DJs, die bei solchen Veranstaltungen gebucht werden. Mhm. Es gibt ähnliche, du kannst es ja auch ein bisschen vergleichen mit Moderatoren, Moderatorinnen. Mhm. Es gibt halt Moderatorinnen, die veröffnen einen Baumarkt oder so. Oder die, keine Ahnung, sind auf sonst irgendwie einer Messe oder so und verkaufen da Sachen. Und es gibt halt Moderatoren, die sind bei ProSieben Late Night. Ne? Also auch da gibt es Unterschiede. Genauso gibt es bei DJs. Unterschiede und deswegen glaube ich auch, muss man da wirklich sehr differenziert betrachten, was ist es für ein DJ? Ja. Ich glaube aber trotzdem, dass so ein DJ, der auf einer Hochzeit ist, ich finde, liebe DJs da draußen, vergesst doch mal diese Altersgruppe über 60 und vergesst die unter 10. Ihr macht doch die Party nicht, also die Party, wer freut sich denn auf einer Hochzeitsparty? Da freuen sich die jungen Leute, sozusagen wir mal zwischen 18 und 48. Die musst du noch ansprechen. Ich habe die Zielgruppe gerade schon ein bisschen verkleinert. Zwischen 18 und 48. Die musst du ansprechen, weil die werden guten. Die Alten werden doch sowieso dann, wenn die Bock haben zu schwufen, wie man bei den jungen Leuten sagt, wenn die Bock haben ein bisschen zu tanzen, dann tanzen die auch zu Songs, die sie nicht so geil finden. Dann sag, naja, die jungen Leute mögen das, dann schwufe ich da ein bisschen mit auf der Hochzeit. So, du grenzt die quasi nicht komplett aus. Die Kleinen, die da rumhüpfen, die grenzt du auch nicht aus mit der Musik, die eben Mittlere mögen, sondern die wollen auch einfach nur ihre Energie loswegen und tanzen rum. Das heißt, du musst nur die Leute ansprechen, die wirklich Bock auf Tanzen und Party haben. Und das sind die mittelalten Leute.
Also würde ich ein bisschen widersprechen, weil ich den Vorsprung habe, das eine Stunde durchdacht zu haben und zu diskutiert zu haben auf der Hochzeit. Und dann war so ein bisschen das Modell, mit dem ich im Gespräch auch fein gewesen bin, man macht so ein Zeitmodell. Weil was haben Alte und Kinder gemeinsam? Sie müssen früh ins Bett. Dass du sagst, okay, die Party geht los. Wer auf einer Hochzeit ist, der hat ja auch, im Gegensatz zu DJs, die sonst immer darauf achten müssen, wer wandert jetzt ab? Wer verlässt vielleicht den Club, wenn ich irgendwo auflege in einem Club und sage, oh, die Leute gehen. Oder gehen von der Tanzfläche. Ich verliere hier gerade das Publikum und zieht vielleicht weiter. Bei einer Hochzeit nicht, alle sind gefangen da. Es gibt wenige, die sagen, ich ziehe noch weiter.
Oder ich gehe heim, weil die Musik scheiße ist.
Ja, genau, weil man denkt so, weil das heißt, ach so, wieso stellst du unsere Ehe in Frage, wenn du gehst? Das ist schon hart zu gehen. Ja, und ein Song noch, sonst gehe ich. Und taucht bei deiner nächsten Hochzeit erst wieder auf. Das heißt, du müsstest erstmal die Oktogenarie abholen, die Ü80 Leute. Und es stellte sich raus, das habe ich bei der Hochzeit auch beobachtet, sehr alte Leute und sehr kleine Leute mögen dieselben Songs. Mhm. Das heißt, du musst dann irgendwo einen Weg finden zwischen ich spiele euch nicht Best of Falco oder irgendwie die siebte, im Wagen vor mir saß ein junges Mädchen oder so. Das ein bisschen abschneiden, diesen Fettrand, und sagen, okay, was ist okay Schlager, den spielen kann, damit die Leute erstmal sich einen wegtanzen kann. Ja, oder Beatles oder so. Ist nicht Schlager, aber so, wo man sagt, ey, das kennen die Alten noch und die Texte sind auf Englisch und nicht zu übersetzen. Niemand weiß richtig, ob die Beatles da vielleicht irgendwas sagen, was ein bisschen komisch ist. So, und Yellow Submarine und so könnte vielleicht sogar ein paar junge Leute auf die also da muss man auf Evergreens gehen, im wahrsten Sinne. Und diese Leute erstmal abfrühstücken, und wenn die Kinder und so 20 Uhr, vielleicht 21 Uhr spätestens, wenn man dann so sagt, jetzt lass mal das junge Volk und vielleicht das Heiratspaar, und dann kann es ein bisschen funkier werden, und dann kommt man so ein bisschen rein in die Nummer. Das könnte doch ein Weg sein, auch für so Hochzeits-DJs.
Folgende These: Ich glaube, deine Grundannahme ist falsch. Mhm. Weiß ich gar nicht, überlege ich mir gerade. Du sagst, das Alte und Junge, die mögen das Gleiche, und das siehst du dann ja auch, weil die dann da so abdancen bei so Schlagerzeugs und so. Ich glaube, das fällt einem nur auf, weil kein anderer auf der Tanzfläche ist. Mm-hmm. Ich glaube, dass die jungen Leute und die alten Leute tanzen immer, weil die tanzen auch immer zur gleichen Zeit, nämlich als allererste sind die alle auf der Tanzfläche und gehen dann um 8 ins Bett. Und egal, was da läuft, die tanzen. Der Grund, warum man denkt, oh, die mögen das aber richtig, die scheinen es ja zu mögen, ist halt, weil sie die Einzigen sind. Wenn die ganze Tanzfläche voll wäre mit guter Musik, dann wäre das ganz anders. Antithese wäre, beziehungsweise was dagegen spricht, ist natürlich, letztendlich sind so junge Leute auch immer sehr bedacht darauf, irgendwie cool auszusehen. Und dann trauen die sich eben nicht, auf die Tanzfläche zu gehen, erst nach dem 5. Sekt.
Ja.
Und deswegen ist es der Fall, warum die erst später auf die Tanzfläche gehen. Nicht, weil die Musik am Anfang scheiße ist, sondern weil eben sie irgendwie sich ein bisschen Mut angesoffen haben und dann draufgehen. Wohingegen junge Leute, also ganz junge Leute, sag ich mal, Kinder, denen ist es scheißegal, wie sie auf der Tanzfläche tanzen und wie sie wirken. Und den ganz alten Leuten ist es auch scheißegal. Wäre wieder jetzt so eine These.
Also ein bisschen würde ich eine Lanze brechen wollen, auch für Hochzeits-DJs, habe ich mir so am Wochenende überlegt, weil es ist ein undankbarer Job. Du kannst es keinem recht machen. Es geht nirgendwo ein DJ von einer Hochzeit und alle applaudieren und sagen, richtig geiler Job, weil er kann eigentlich nicht gewinnen. Auch allein, was vielleicht sich das Brautpaar vorstellt an Musik, passt doch vielleicht gar nicht zu den Gästen, die sie eingeladen haben. Dann hast du vielleicht so Couples da, Singles da, die irgendwie alle, was willst du für eine Stimmung schaffen auch auf dem Dancefloor? Was soll da passieren? Eigentlich willst du nur Inzest vermeiden mit deinen Songs. Das ist so eigentlich der...
Die Braut mit dem anderen auch
abzustellen. Ja, das ist doch dein Job, den du hast an diesem Abend, zu vermeiden, zu sexy zu werden, um nicht die Ehe auf die Probe zu stellen. Also von daher, Respekt an alle Hochzeits-DJs, die, wie gesagt, für die das wahrscheinlich auch nicht die Erfüllung ist, das zu machen, ja.
De facto, auf der Hochzeit kam der DJ zu meinem guten Freund, ich will jetzt den Namen nicht nennen, und hat sich entschuldigt. Ich sage, ja, ich weiß, es ist gerade irgendwie, ich muss halt ein bisschen jetzt hier für die älteren Leute auch die Musik machen, hat er halt literally so gesagt, also wortwörtlich so gesagt.
Nee,
literally, also tatsächlich so gesagt.
Ja.
Und hat dann gesagt, ja, später spiele ich auch noch härteren Scheiß. So, und dann kam halt später irgendwie, keine Ahnung, Papa Roach oder
Last Resort.
Ja, ja, es ist echt nicht leicht als Hochzeits-DJ. Also bei uns war es so, wir wollten auch eine große Hochzeitsparty machen, die dann für Corona abgesagt wurde damals. Und da hatten wir sogar schon Hochzeits-DJ. Und der hat uns gesagt, schickt uns mal eine Playlist, was ihr so cool findet, damit er sich daran orientieren kann. Das finde ich eine richtige Herangehensweise. Aber ich weiß gar nicht, ob das, was ich und vielleicht meine Frau cool finden, das Beste für so eine Hochzeit ist. Wahrscheinlich wenn da jetzt nur so irgendwie, und dann schickt man denen natürlich auch irgendwie so Songs, die man mal irgendwo, wo man weiß, okay, damit der sieht, ich habe einen guten Musikgeschmack, schicke ich dem jetzt was von, keine Ahnung, Master Ace von 1993 oder so. Und dann spielt er das auf der Hochzeit und keine Sau geht da auf die Hochzeit. Ja. Aber ich habe irgendwie so, okay, das ist mein Song. Forget it. Du musst natürlich, da gebe ich dir schon recht, du musst schon so ein bisschen mainstreamig unterwegs sein.
Und du bist als Brautpaar, bist du nicht die, die tanzen werden. Nee. Ihr habt eure ein, zwei Songs, wo ihr sagt, nachdem irgendwie der ganze Druck und der Stress von euch abfällt und ihr sagt, alles ist gut geklappt, Catering hat alles gut geklappt, was auch immer ihr vorhattet an Programmen, ne? Man ist ja an so einem Hochzeitstag als Brautpaar nicht entspannt, sondern ist immer busy mit dem, was fühlen sich alle wohl, klappt alles und so weiter. Das heißt, du bist eigentlich als Bräutigam am wenigsten auf der Tanzfläche. Für dich ist es nicht gemacht. Ihr habt eure zwei Songs, zu denen ihr dann tanzt und ein bisschen Spaß habt und euch mal entspannt und happy seid, dass das alles gut geklappt hat und so weiter. Aber ihr seid nicht die, die da grinden auf der Tanzfläche und das so. Deswegen muss diese Playlist gar nicht von euch kommen und auf eure Bedürfnisse angepasst sein.
Nee, das stimmt. Und deswegen ist Schlager ist ja auch, also Schlager ist ja deshalb so erfolgreich, weil es so catchy ist, weil es so einfach ist, dazu zu tanzen. Ja. Es ist sogar einfach, dazu mitzusingen. Und deswegen ist es auch einfach, die Masse zu begeistern. Und deswegen ist es eigentlich auch eine gute Sache, um auf Hochzeiten irgendwie eine schöne Stimmung zu verbreiten.
Ja.
Aber ich persönlich habe da eben so eine Abneigung. Da gehen halt wirklich meine gelben mittlerweile Fußnägel, die drehen sich so nach oben, weil die klappen zurück. Weil ich mir denke, nee, ich kann jetzt nicht zu diesem Schlagerscheiß. Aber dann sieht man halt wieder, okay, aber andere haben gerade mega Spaß mit dem Schlager und singen darum. Dann denkst du, ja, wahrscheinlich ist es dann doch das richtige Schlager zu spielen.
Ja, und um diese Frage noch ein bisschen mit aufzugreifen, wie woke muss so ein DJ sein, um das mal ganz plakativ zu sagen. Nicht super woke wäre meine Ansage. Warum? Weil der Altersdurchschnitt ist super variierend. Chances are, dass das Woke-Level unter den Hochzeitsgästen nicht super hoch ist. Wenn ihr Großeltern, Eltern da habt, vielleicht irgendwie Dorffamilie, dann dürft ihr nicht mit eurer Standard-Twitter-Bubble da reingehen mit dem Mindset. Das ist auch nicht der Abend, um sowas zu verteidigen und zu sagen, jetzt mach mal, sie liebt den DJ aus. Weil ihr wisst es, ihr wisst, was er gesagt hat und was er auf Telegram macht und wofür er sich vielleicht entschuldigt hat und was er denkt. Aber das ist nicht der richtige Abend dafür und da würde ich empfehlen, im Zweifel ein bisschen runterzuschlucken. Es gibt trotzdem Künstler, wo man zumindest als DJ auf dem Schirm haben sollte, dass es nicht unkritisch ist, das zu spielen. Aber bei so Künstlern wie Nena, Benefit of the Doubt, wie der Amerikaner so gerne sagt, ey, wir müssen es auch nicht übertreiben und die nicht wegcanceln, ist okay. Aber es gibt schon einige Künstler, das kann man auch easy umschiffen. Muss man als DJ auch sagen, gibt so viele geile Musik und Künstler, die noch nicht exposed wurden. Das unterteile ich in Künstler, die schon exposed wurden und die noch nicht exposed wurden. Da gibt es genug Varianz, dass man jetzt nicht unbedingt die harte Schiene fahren muss und irgendwie die krassen Songs bringen muss von Künstlern, wo man sagt, die sind umstritten. Ich würde aber auch sagen, aus meiner persönlichen Präferenz, ich kann mir auch so ein Beat It nochmal geben, ohne dass ich sofort sagen muss, stopp die Druckerpressen, das geht gar nicht, weil ich es auch in einem historischen Kontext sehen kann von vielleicht einem der besten Alben, was immer produziert wurde. Das rechtfertigt nicht, was er danach gemacht hat. Aber irgendwo muss man da auch so einen Grad für sich finden.
Ja.
Und man kann nicht auf so eine Hochzeit erwarten, dass das eigene Mindset oder die eigene Ansicht, kategorischer Imperativ umgedreht, zu dem wird, was alle auf dieser Hochzeit denken. Dafür sind es zu unterschiedliche Generationen da.
Ja, im Endeffekt ist das ja die Diskussion, wie trennt man Kunst und Künstler? Das werden wir jetzt in diesem Podcast wahrscheinlich nicht mehr klären können. Und ich habe das auch selbst für mich noch nicht hundertprozentig geklärt, wie ich dazu stehe. Also zu dieser Sache mit dem, wie woke muss man sein.
Safe.
Erstmal ist hier natürlich wirklich angebracht vielleicht mal. Also ich habe häufiger Dinge gelesen darüber, dass man den Begriff woke mittlerweile auch so ein bisschen also erstens falsch auch verwendet und auch ein bisschen inflationär verwendet und letztendlich ja auch irgendwie so ein bisschen geklaut hat von der schwarzen, wirklich wichtigen Black Lives Matter Community oder Bewegung oder so, zumindest aus diesen Sphären. Und jetzt sieht man, wie albern das jetzt mittlerweile bei weißen Hochzeiten zu einem weißen DJ darüber wird diskutiert, ob man da woke sein muss oder nicht. Also erstmal zu dem Begriff woke verstehe ich durchaus, dass es gerade so, dass es so ein bisschen schwammig ist. Und jetzt wieder zu Kunst und Künstler finde ich sehr schwierig. Ich glaube, ich habe mittlerweile da für mich zumindest schon mal so eine Zwischenlösung gefunden, indem ich sage, ich finde es auch total doof, sich hinzustellen auf so einer Hochzeit, wenn da ein Wendler kommt und dann irgendwie zum DJ zu gehen, ey, das geht ja gar nicht, das kannst du jetzt hier nicht spielen. Und auch zu allen anderen zu sagen, ey, Michael Jackson, sorry Leute, könnt ihr doch jetzt nicht dazu tanzen. Das würde ich nicht machen. Ich würde einfach von der Tanzfläche verschwinden und nicht tanzen, weil ich sage, ich will jetzt nicht zu Michael Jackson tanzen, weil man einfach, ja, aufgrund der Historie von Michael Jackson, ich will dazu nicht tanzen, so, ich will auch nie wieder dazu tanzen, großartig. Schnitt in 3 Jahren kommt irgendein Insta-Live-Video, wo ich im Hintergrund zu Billie Jean tanze oder so. Das kann natürlich gut sein, dass ich dann da einmal kurz meine Regel breche. Aber ja, was willst du sagen?
Ich habe, als er gestorben ist, war ich ja noch in Hannover. Wann muss das gewesen sein? 2010? 11? Irgendwie sowas? Gab es so, da waren Flashmobs so ein Ding. Erinnerst du dich noch? Ja. Dass so Leute angefangen auf den Straßen zu tanzen. Und wir haben einstudiert, war es zu Billie Jean? Ja, wahrscheinlich zu Billie Jean. Oder zu Beat It. Ah, vielleicht auch zu Beat It. Ein Flashmob. Und wir haben uns ein paar Mal getroffen im Studienkreis. Snap mal, Beat It, Beat It, Beat It. Anderer Song. So, und das ist ein fucking geiler Song. Sorry, you're not gonna cancel that. Aber wir haben uns getroffen und ein paar Mal trainiert und zu Beat It einen Tanz einstudiert.
Oh, kannst du
und
noch?
Haben, könnte ich wahrscheinlich, na, ein bisschen doch, yeah. Ein bisschen doch.
Ja, aber damals kam auch noch nicht die Doku raus über Michael Jackson.
Ja, das stimmt. Aber
das wusste ja niemand, was da abgeht.
Ist freigesprochen, der Mann. Egal. Ja. Aber, so, und dann sind wir aufgetreten in Hannover und haben so Flashmobs gemacht. Flashmobs haben wir seit, zu den Zeitungen war es dann schon so ein bisschen konzertiert und man wusste, es ist nicht so ein Flashmob, sondern die Leute wissen, da passiert was und haben zu Beat It getanzt, mehrfach in Hannover.
Du warst ganz vorne.
Ja, Judith Rathkas moderiert mich an. Ich stehe in der Mitte. Nee. Heißt sie überhaupt Judith? Ja, ich glaube schon.
Judith Rathkas, ja.
Rathkas. Also, das ist auch passiert. Wollte ich nur sagen. Sorry, ich habe dich wahrscheinlich jetzt rausgebracht.
Nö, wie gesagt, wir können dieses Künstler... Aber das ist
liebe
so,
den Mann.
mein Umgang damit, ich habe mir für mich entschlossen, ich will dazu nicht tanzen. Und es ist okay, wenn ihr es spielt. Ja, bei so ein paar anderen Sachen, bei so Nena und Xavier und so... Xavier hat sich jetzt entschuldigt, insofern alles in Ordnung wieder. Er spielt den überall in jedem Club. Nein, da finde ich so ein bisschen, hat es momentan halt immer so ein Geschmäckle von wegen, ich will jetzt ein Statement machen, weißt du, ich will jetzt sagen, dass das für mich Corona einfach ein Witz ist. Also das hat für mich momentan einfach in dieser Phase schon auch ein Geschmäckle, wo ich dann noch ein bisschen offensiver dagegen bin, sage ich jetzt mal, setze mich aber trotzdem einfach nur neben die Tanzfläche und mache da nicht mehr mit und würde keinen verurteilen. Außer innerlich natürlich, wo ich sage, das sind alles Trottel, die gerade mit dazu tanzen. Aber ich denke da auch sehr gerne an meine Jugend zurück, als ich mit 16 oder so in Joretama war.
Ja.
Und da weiß ich noch, war ich mit meinem einer meiner Best Buddies in einem Club und wir waren damals richtig krasse Hip-Hop-Nerds. So, ne, wir waren jedes Jahr auf den Hip-Hop-Open und keine Ahnung, auf verschiedenen Konzerten und haben uns die CDs gekauft, und so damals noch CDs. Und waren halt richtige Hip-Hop-Nerds. Und dann kam halt irgendwie so in diesem Mainstream, beziehungsweise war sogar so ein Hip-Hop-Schuppen, Hip-Hop-Club in Joretama des Londoners, falls jemand von euch da draußen das kennt. Und dann haben wir immer so abgedanced und so zu verschiedenen Hip-Hop-Songs. Und wenn dann aber 50 Cent kam, ich spreche von, was war das denn wohl, 2006 oder so, ja 2005, 2006, irgendwie so. Wenn dann 50 Cent kam, haben wir uns an die Seite gestellt mit verschränkten Armen. In the Club haben wir nicht so getanzt. Das ist für uns Mainstream-Hip-Hop. Bah,
puh. 2003, circa in the Club. Oder? Ich fand das richtig schlimm. Ich fand das richtig schlimm. Wir fanden das alles scheiße, weil zu dem Zeitpunkt war halt so richtig guter Rap. Man war so Fan von gutem Rap.
Ja.
Man fand es in Deutschland, fand man so einen Savage geil, weil er richtig gut rappt und er etabliert hat, dass man Rapper, die scheiße rappen, scheiße findet, auch wenn sie kommerziell erfolgreich sind.
Hey, wir waren früher Ludacris, Ying Yang Twins, Wu-Tang Clan und so ein Shit, ne?
Das fand man halt geil. Ying Yang Twins würde ich schon ein bisschen in Frage stellen.
Alter, was?
Okay, aber so. Und ist exakt so. Und ich guck heute auf Get Rich or Die Trying und denke, yo, Alter, das war ein Album der Zeit.
Mega.
Aber sage auch, in The Club hätte ich mir auch ein Instrumental geben können. das war nicht 50 Cent, sondern ja, der Beat war einfach so, oh shit, ja, ja, dass du ja, da ja, ist, okay. Ja. Aber,
fand man scheiße damals.
Fand man scheiße, man wollte das scheiße finden und stand dazu und hat es gecancelt ja, auf eine ja, damalige Art. Ja. Und genauso ist es, aber weil du gerade sagst, Rap. Ich habe heute gelesen, Mystical Rapper, Watch Yourself. So, ne, der auch einige Songs hatte, die auch populär waren in Deutschland. Heute wegen Vergewaltigung angeklagt. Oh, und so ein Shit, wo man auch denkt, pff, cancel ich das jetzt alles rückwirkend aus meiner Dings. Gerade Rap, finde ich, ist ja so ein Genre, wo du immer damit rechnen musst, Rapper sind von ihrer Natur her irgendwie meist nicht die
Gangster.
Ne? Sind Gangster,
ja,
die sind
Verbrecher, kann man ja, ja sagen. Ne?
Die hauen mal was Homophobes raus, die hauen mal was ja, raus, wo man denkt, die begehen eine Straftat, werden übergriffig gegenüber Frauen, wo du alles denkst, wie weit ist jetzt noch sowas ertragbar? Da sind viele Künstler Fall, gefühlt ja, nur so eine Anzeige davon entfernt, dass man sagt, ja gut, kann ich jetzt die Musik gar nicht mehr hören. Und bei vielen Künstlern, wenn ich das jetzt so denken würde, die mich natürlich geprägt hätten, könnte ich jetzt, also zum Beispiel Lil Wayne, wenn es übermorgen heißt, Alter, der geht gar nicht, der hat über Jahre Frauen missbraucht, dann hätte trotzdem die Musik von ihm für mich über Jahre einen richtig großen Impact gehabt.
Ja.
Und ich könnte nicht einfach so sagen, nee, jetzt cancel ich das weg.
Nee.
Und ich würde es wahrscheinlich trotzdem weiter hören. Würde ich vielleicht im Club zu Lollipop ja, tanzen? Wahrscheinlich nicht, aber nicht, weil ich selber so empfinde, sondern weil ich denke, oh, was denken Leute, wenn ich jetzt dazu abgehe, ja, weil inzwischen die Enthüllungen da sind. Aber ich, für mich selber hat die Musik natürlich trotzdem einen hohen Stellenwert.
Ja, insofern, genau das ist es ja, was wichtig ist bei Kunst.
Das ist bei Michael Jackson übrigens auch. Ich liebe Michael Jackson. Ja. Musik hatte einen richtig großen Stellenwert in meinem Elternhaus. Meine Mutter hat es geliebt, die Alben. Und das ist ja auch, wenn man musikhistorisch auf diese Alben guckt,
ja, klar,
Thriller, Bad, Dangerous und so weiter. Das ist okay.
Ja.
Die haben Türen geöffnet für ganz viele afroamerikanische Künstler. Heute noch so viel Inspiration für unterschiedlichste Generationen von Künstlern, wo du sagst, okay, du hörst es heute noch und denkst, pff, Alter, was haben die damals für ein Machwerk geschaffen?
Ja, wie viele der heutigen Stars wären nicht Stars, wenn es nicht Michael Jackson gegeben hätte, same, weil das ja, ein Vorbild war. Nee, ich finde auch immer so dieses Geschichts- auslöschende Canceln, das finde ich auch immer so übertrieben. Ja. Also natürlich kannst du nicht auslöschen,
ja,
dass Lil Wayne oder Michael Jackson, wer auch immer, in deinem Leben eine große Rolle gespielt hat und so. Und ich finde, das, da muss man sich dann auch nicht für schämen oder so, weil man wusste es ja damals nicht, was der gemacht hat dann letztendlich. Ja. Jetzt sagen wir gerade in diesem Podcast, dass Lil Wayne irgendwas
schlimmes hat.
Erstmal noch nicht gecancelt.
Wir wissen also nichts, sehr viel Drogen konsumiert ja, und ja, Caesars gehabt davon, ja, aber mehr wissen wir gerade nicht. Mehr wissen
wir momentan noch nicht an dieser Stelle. Es ist 2022 gerade. Genau, deswegen, du kannst natürlich nicht irgendwie die Geschichte streichen. Ich finde es halt immer dann wichtig oder ich würde empfehlen für jeden, dass man sich dann überlegt, will man diesen Künstler denn heutzutage dann auch noch unterstützen und vielleicht sogar auch monetär unterstützen? Also willst du irgendwie seine Alben kaufen oder vielleicht seine Dings streamen oder so? Und das muss auch jeder für sich entscheiden. Oder willst du auf Konzerte gehen? Also ich will nicht mal auf ein Konzert gehen dann jetzt von jemandem, auch wenn der nicht vor Gericht schuldig gesprochen wird, will ich jetzt nicht auf ein Konzert gehen.
Irgendwie. Ich würde heute nie wieder auf ein Michael Jackson Konzert gehen.
Ja, oder es gibt ja wirklich, es gibt ja Michael Jackson, ja gut, jetzt vielleicht gerade nicht mehr, aber es gab ja zumindest so diese Hologramm-Geschichten ja, und so.
Ich kenne sein Hologramm.
Wenn ihr mich fragt, ich gehe auf kein Michael Jackson Hologram-Konzert mehr.
Das ist mal ein Statement.
Boah, krass, Alter, dass der das durchzieht. Wie kannst du darauf verzichten, Lars?
Ich gehe zwar zum Tupac Shakur Hologramm, aber Michael Jackson tue ich mir nicht an.
Ach, man muss über alles nachdenken, finde ich. Man muss alles hinterfragen und die Leute darauf ansprechen, wenn sie es noch nicht wissen. Geschichte, Aufklärung und so weiter. Ähnlich auch mit, nein, das führt zu weit. Aber hier mit Hagenbeck Tierpark oder ja, so zu, ne, was das für eine Geschichte hatte, oh, auch rassistische ja, Geschichte und so weiter. Soll man jetzt sagen, ich gehe da nie wieder hin? Soll man sagen, ich werfe da jetzt einen Molotow-Cocktail drauf? Oder soll man sagen, nee, lass uns doch einfach gucken, dass die Geschichte aufgeräumt wird und aufgebaut wird und dass darüber gesprochen wird? Klar, wenn das der Zoo nicht macht und so weiter, dann muss man da vielleicht nochmal ein bisschen deutlicher diskutieren und so weiter. Mhm. Aber ich bin da ja auch nicht so, ich bin auch nicht so, auch wenn ich hier im Podcast immer die krasse Woke-Stotcher einnehme und so, dieses ganze Canceln und so ist für mich in den allermeisten, es wird übrigens auch natürlich auch nie jemand gecancelt, das ist ja auch
ja, ist auch so ein Roman-Argument. Ist ein Begriff, das ja, stimmt.
Aber ich bin auch nicht dafür, dass man alle sofort irgendwie verbannt und die Geschichte streicht und so weiter, wenn irgendwas war.
Das ist ähnlich wie Woke, auch so ein Begriff, der natürlich ja, instrumentalisiert wird, auch von der Gegenseite, genau, um das so ein bisschen, ne, wie ja, Gutmensch und Gutbürger oh, und so, ne? Das stimmt. Aber es, ja, genau wie du sagst. Also, weil auch so eine Verdrängung natürlich dazu führt, dass es eben nicht verarbeitet wird. Und darum geht es ja eigentlich eher, das zu verarbeiten und auch in Kontext zu setzen und trotzdem auch zu sagen, okay, das ist das Werk, was jemand geschaffen hat. Also, führt ja super weit, ne? Wenn du dich mit Luther beschäftigst und merkst, oh, der war eigentlich ganz schön antisemitisch für seine Zeit. Ja. Und dann sagst du aber, naja, im Kontext der Zeit waren sehr, sehr viele antisemitisch. Mhm. Das relativiert das auch nicht. Jetzt, ne? Breche ich hier gefährlich aus.
Weiß, was du meinst.
Aber du musst immer auch ein bisschen gucken. Ja, ja, gut, trotzdem hat er die Reformation ausgelöst, was ein menschheitsgeschichtlich super wichtiger, elementarer Prozess war. Auch wenn ich bei einer Taufe, bei der ich neulich war, dachte, oh, das ist schon die reformierte Version. Da könnte man noch ein bisschen mehr abschlagen vom indoktrinierten Glauben. Aber ne, solche Sachen muss man halt immer irgendwie auch fähig sein einzuordnen und ohne so ein Schwarz-Weiß-Denken. Ohne, dass man irgendwie falsche Ansichten relativiert oder so. Das gehört halt auch zu Luther. Ohne, dass ich jetzt sagen würde, ich jetzt bin Luther.
Der große Lutheraner.
Ey, ich komme aus Sachsen-Anhalt. Wir werben mit Land der Reformation oder so auf der Autobahn. Ja, aber auch das muss man natürlich ein bisschen einordnen. Wer war Luther, so ein Typ? Und ich bin natürlich kein Luther-Biograf, der sagen würde, ja, aber natürlich hat er auch damals geltende Weltanschauungen mitgetragen, wo man heute sagen würde, da sind wir Gott sei Dank längst drüber hinweg.
Also euer Bundesland wirbt auf der Bundesautobahn mit Land der Frühaufsteher.
Nicht mehr.
Das weiß ich.
Inzwischen
nicht mehr?
Ist es Land der Reformation.
Oh, echt?
Ja.
Hat man nach 2018 hat man sich dazu entschieden, Land der Reformation
das zu nennen? Ja, und das ist ja auch richtig. Das ist ja auch richtig. Aber, also Reformation, naja, man kann sich schon mal mit Reformation schmücken. Aber wir hatten das neulich bei der Überquerung zur Hochzeit eben nach Niedersachsen. Und da habe ich gesagt, ich weiß noch aus meiner Hannover-Zeit, das war irgendwas mit Pferdestärken, so ein Wortspiel. Und dann haben wir es nachgeguckt und es war früher, Sie kennen unsere Pferde, jetzt zeigen wir Ihnen unsere Stärken oder so. Mhm. Also super hölzern, wo man sagt, warum macht man nicht einfach knapper? Weil du liest das und denkst du, Sie kennen unsere, ja, bin vorbei, danke. Ich bin auf der Autobahn mit 140 unterwegs, das war's. Mehr habe ich nicht gesehen. Hat keiner angemerkt in den ganzen Meetings dazu, warum machst du nicht viele Pferde noch mehr Stärken oder so, ein bisschen griffiger, so nicht. So, aber wir wissen ja, wir kennen ja diese Entscheidungsprozesse, es haben irgendwie 40 Leute haben das abgesehen und gesagt, ja, wir machen das so lang. Inzwischen ist der Slogan von Niedersachsen, klar.
Echt?
Das ist der aktuelle Slogan.
Aber kam das deshalb, weil in meiner anderen WhatsApp-Gruppe kam auch genau dieses Thema auf.
Okay.
Mit den verschiedenen.
Ist ein Dauerbrenner.
Themen. Und ich hatte das auch schon mal, haben wir das nicht sogar schon mal in unserem Podcast? Irgendwo habe ich das schon mal behandelt mit den.
Bestimmt.
Mit den verschiedenen Dings und es war auch, bei Sachsen war es auch mal, ich bin ein Sexist.
Was? Echt?
Also ein Sexist?
Ja. What? Das war der Slogan von Sachsen?
Wohl schon, ja.
Nein.
Und bei, zum Beispiel von, bei Sat.1, weil Sat.1 ja. Einfach ja.
Ja, jetzt zum Beispiel mein RTL ist zum Beispiel sehr gut. Auf irgendeine Art.
Ja, findest du?
Ja. Doch, das am Anfang dachte RTL, ich so, ja. Aber so über die Jahre dachte ich so, okay, doch, das hat sowas. Had a ring to it.
Ja. Jetzt haben wir 2 Stunden geredet, oder? Wie lange ist das schon?
57 Minuten. Aber krass. Wir kommen jetzt langsam zum Ende, sagst du, ne?
Ja.
Gut, sehr, sehr viele Themen, die wir angeschnitten haben. Ein Thema fehlt noch, nämlich unsere Patreon-Unterstützer. Und da sagen wir an der Stelle natürlich großen Dank an einen neuen Patreon. Wait a minute. Der zuvorkommende Nachbar, der sich mit 25 Euro als Rattenkönig hier geoutet hat. Basti Winkler. Und wer das vorliest, ist eins Basti LOL. Ebenso, außerdem für unseren Fund für die Heldenratte Magawa spenden 10 Euro das rostige Prinz Albert Piercing, Dr. Dich, Dr. Schmidli, Lidu, Dr. Morgus Hubold, Edmund Denzel, an Dosenkohl kommt selten allein. Für Andreas, höre ich auf zu rauchen, dann tust doch. Hans Gock, Kohleliter, Luxen, Negativ, Nase, Ram, Sebastian, Renate, Rüter, Andi Scheuer, Team Deo, der Rattenfänger von Hameln und Eduard Karl. Nur um das klarzustellen, dieser Fund fließt 1:1 in unsere Taschen, so funktioniert es auf Patreon. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Außerdem könnt ihr uns natürlich direkt über PayPal unterstützen, zum Beispiel via support@rattenkönige.de. Ist das nicht mal was Neues? Vielen Dank. Im Juni kam reingeflogen eine Hedwig-Eule von einmal Dennis.
Vorsicht, muss gecancelt werden.
Na, also Hedwig hat nun wirklich... Was hat Hedwig für einen Dreck unter den Flügeln?
Die ist mir zu weiß. White privilege.
Okay, vielen, vielen Dank. Außerdem im Juli kam rein an Min. Tausend Dank an André im Juli. Und das war's. Dann sagen wir euch nur nochmal herzlichen Dank an eure Unterstützung auf all euren Wegen. Und wir hören uns einfach bei der nächsten Folge Rattenkönige wieder. Schickt eure Fragen an fragen@rattenkönige.de. Bis zum nächsten Mal. Lasst auch gerne eine positive Bewertung auf iTunes da. Da freuen wir uns immer wahnsinnig drüber.
Tschüss. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.